Ich möchte einen Bibelvers lesen aus dem 2. Timotheusbrief. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Ich habe mal ein Beispiel gehört von einem Prediger in einem vielleicht ähnlichen Zusammenhang, aber er sagte mal so, nehmen wir mal an, wir wohnen alle in einer Siedlung und da ist eine 30er-Zone und wir besprechen uns untereinander als Anwohner und denken, Mensch, das ist viel zu langsam und die ist so groß, die 30er-Zone. Wir besprechen jetzt untereinander und machen einen Vertrag fest und schreiben da rein, wir dürfen hier jetzt 50 fahren. Ist das in Ordnung oder nicht? Wir können den Vertrag machen, wir können auch alle unterschreiben. Aber wenn es uns die Polizei erwischt, dann wird es teuer. Dann interessiert die sich nicht für diesen Vertrag. Vielleicht dann im Negativen noch, aber das hilft nichts. Und so ist es geistlich auch, dass wenn Gott Dinge festlegt, wie sie laufen sollen, dann können wir das zwar, anders auslegen oder anders handhaben einfach oder uns sonst was anderes ausdenken, aber es hilft nichts, es bleibt so, wie er es sagt. Und nur der kommt ans Ziel, der sich an die Regeln hält, die Gott gibt. Nur dann. Und wir kennen das ja noch, vielleicht erinnert sich jemand in Hebräer 11, wo es über Abraham dann heißt, und der wohnte im Land der Verheißung wie in einem Fremden und uns sind diese Regeln, wenn ich das mal so nennen darf, so in diesem Bild des Paulus hier im an Timotheus schreibt, in diese Wettkämpfe, da gibt es Regeln und diese Regeln sind uns manchmal fremd. Die sind nicht, wie sie unserem religiösen inneren Menschen entsprechen. Oder vielleicht unseren fleischlich verdorbenen Menschen oder unserer irdischen Gesinnung vielleicht. Die funktionieren anders. Es gibt so ein wunderbares Bild in der Bibel, kann man im Jesaja 1 nachlesen, dass Gott Israel vorwirft oder dem Stamm Juda, dass sie etwas gemacht haben. Sie haben nämlich Wein mit Wasser vermischt. Und das tun wir heute auch manchmal ganz gerne. Wir nehmen den Freudenwein des Evangeliums und kippen unser menschliches Wasser noch dazu. Machen unser eigenes Ding noch dazu. Zum Beispiel Kolosser 2. Und es steht zum Beispiel in Kolosser 2, 18 und 19, lese ich mal, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Jetzt haben wir ein ähnliches Bild. Indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem Gott gewirkten Wachstum. Also Paulus sagt hier wahrscheinlich ganz einfach, es ist nicht wichtig, was wir uns unter Frömmigkeit vorstellen oder wie ich mich gut fühle in Frömmigkeit, man muss ganz einfach sagen, sondern wenn es so läuft, wie Gott es festlegt, nämlich wenn Christus der Chef ist, das Haupt, der es steuert und er festlegt, wie es läuft, dann passiert das, was in der Gemeinde passieren soll, die Gemeinde wächst, sie wird geistlich reif. Und wächst Richtung Haupt, also Richtung Christus geht es immer, nicht nach unserer Vorstellung. Und ich denke, da gibt es diese Regel, ich habe das schon mal angekündigt, diesen Vers öfter zu lesen. Ich denke, wir lesen ihn einfach nochmal zum 100. Mal, 1. Korinther 4, Vers 6. 1. Korinther 4, 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen. Da geht es ja davor um diese Haushalterschaft der Geheimnisse Gottes, wann man was sagt. Um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Hier steht nicht nur, ihr sollt nicht nur Dinge tun, die nicht geschrieben stehen, als geistliche Dinge, zum Beispiel in der Gemeinde oder wie man sonst vorgeht, sondern ihr sollt nicht mal darüber hinaus denken. Denn das, was wir denken, das bestimmt am Ende unser Handeln. Womit ich mich in meinem Kopf beschäftige, wird mein Handeln prägen. Ich denke, das ist ein Grundsatz, der ist wichtig, den sollten wir uns immer merken und immer vor Augen halten. Und dann noch ein Zwei Verse dazu. 1. Timotheus 6. Die letzten beiden Verse, 20 und 21. 1. Timotheus 6, 20 und 21. Und da schreibt der Paulus an den Timotheus und sagt: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Paulus sagt eigentlich, wenn etwas gegen die Erkenntnis geht, die es in der Schrift geschrieben steht, dann ist das nicht mehr als Geschwätz. Das heißt, wenn uns jemand, wie sagt man das heute so modern, wir müssen alles Englisch sagen, das heißt, wenn uns jemand Tools anbietet, das englische Wort für Werkzeuge, wenn uns jemand Tools anbietet, die uns irgendwie in unserem Glaubensleben helfen sollen, aber wir finden sie nicht in der Schrift, dann schmeißen wir die bloß aus unserem Herzen. Sonst werden wir genau das erleben, was hier steht, nämlich das Glaubensziel verfehlen. Jetzt kommen wir zum Hebräer 11. Und halten das mal, diese Grundsätze einfach im Hinterkopf, wenn wir den Schluss von Hebräer 11 lesen. Hebräer Kapitel 11, 32 bis 40. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Hier stoppen wir das erstmal. Der Rest ist ein zweiter Teil. Der Hebräerbriefschreiber kommt ein bisschen in die Not. Er sagt, wenn ich jetzt alle aufzählen wollte, würde ich es gar nicht schaffen. Und die Not habe ich auch ein bisschen. Wir werden heute nicht jeden Namen hier untersuchen, wie wir es sonst vielleicht gemacht haben. Das kann man selber machen. Und auch nicht alles, was sie durch Glauben getan haben, sondern wollen uns auf ein Beispiel konzentrieren. Und das ist vielleicht das berühmteste, ist der David, als er gegen Goliath kämpfte. Und das ist eine Geschichte, die ist nicht nur spannend für Jungs, wenn sie unter 10 sind oder unter 12 sind, sondern das ist auch eine Geschichte, die uns für uns heute geistlich sehr viel zu sagen hat, sehr viel. Ich denke, wir machen das einfach mal, dass wir das Kapitel 17 im 1. Samuel ganz lesen. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. Und die ist auch wirklich, also ich finde sie heute noch spannend, nicht weil sie so heroisch unbedingt ist, sondern das, was da drin steckt an Schätzen, die wir ausgraben können für unser Leben heute, die wir tatsächlich gebrauchen können und müssen. 1. Samuel 17, ich werde das ein bisschen in Abschnitten lesen, in größeren Abschnitten, dann können wir auch ein bisschen Luft holen zwischendurch. Lies mal zuerst die ersten 11 Verse, also der Ausgangspunkt wird da beschrieben. 1. Samuel 17. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als aber Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Die haben schon echt eine miese Situation gehabt. Und ich denke, wenn wir die analysieren, dann stellen wir fest, das begegnet uns heute im Bilde auch. Wir haben hier ein übermächtiges Heer, wir haben einen übermächtigen Vorkämpfer, der nicht nur riesengroß ist, sondern auch für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich topmodern ausgestattet war, mit den besten Waffen und Rüstungsteilen und die auch, also der hat eine Rüstung gehabt, die ist ungefähr so schwer wie das, was ein Soldat heute auch auf dem Rücken hat. Und das war echt wahrscheinlich ein Spitzenkämpfer und dann noch viel größer als alle anderen Männer. Also, dass die Angst hatten, ist ja nicht verwunderlich. Und das erinnert mich immer an 1. Petrus 5, wenn der Petrus schreibt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel macht nicht nur den Israeliten mit dem Goliath und den ganzen Philister her Angst, sondern der macht uns heute auch Angst. Und das Interessante ist, im Vers, bevor er sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, sagt er, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist, wie sagte das mal jemand, die Lieblingsspielwiese des Teufels, Sorgegeist. Was wird werden? Wie schlimm wird das heute noch alles mit Corona und weißt du sonst noch was? Und wie wird es unseren Kindern erst gehen und überhaupt? Wie wird sich das auf Arbeit weiterentwickeln? Oder vielleicht hast du in der Familie Schwierigkeiten oder sonst etwas? Im Prinzip genau das, was die haben. Du hast Angst vor dem, was kommt. Du schaffst es nicht. Du wirst nicht klarkommen. Du wirst unterliegen. Und so geht es denen auch. Und dann der Gedanke an das letzte Mal, und sie fürchteten sich sehr. Als Erinnerung mal, wenn wir den Richtigen fürchten, dann müssen wir nicht vor diesen Dingen in dieser Welt Angst haben und nicht vor dem Teufel Angst haben. Wenn wir Gott fürchten, dann müssen wir sonst keinen fürchten. Und eigentlich taten sie das Falsche hier. Vers 12 lesen wir mal bis 31. Wie geht's weiter? Jetzt kommt David endlich. David aber war der Sohn jenes Ephraititas aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der Erstgeborene Eliab, der 2. Abinadab und der 3. Schama. David aber war der Jüngste. Als nun die 3 ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg. Ist der Bibelleser weißer, der hat vorher mit der Harfe da gespielt, weil der ständig durchgedreht ist. Gott hat ihn einen bösen Geist geschickt. Er musste dann wieder weg. Wohin? Um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstetes Korn und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Als diese 10 und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft. Und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter, der nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Der kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du hergekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Hier lernen wir einen sehr jungen Mann kennen, der wahrscheinlich eigentlich noch gar kein Mann ist. Ein Jüngling, also wirklich jung. Ich weiß nicht, wie alt er war, 17, keine Ahnung. Das ist eine so Vermutung, wie alt er gewesen sein könnte. Und er kommt und was wir an ihm sehen erstmal ist, man erinnere sich an Hebräer 11, der ist seinem Vater gehorsam. Der tut genau das, was sein Vater ihm gesagt hat. Der steht auch früh auf, kümmert sich noch einmal um die Schafe, dass ein anderer auf sie aufpasst. Der macht alles genau so. Und als er da hinkommt, dann lässt er sich diese Gaben nicht irgendwo liegen, die er da mitgebracht hat. Das Brot und das Korn und das Käse, glaube ich. Vertraut das dem Mann an, der dafür zuständig ist in dem Heer. Und dann geht er erst weiter. Und dann guckt er sich an, was da passiert. Und der hat keine Angst. Da kommt da so ein Junge an und der hat keine Angst vor dem großen Krieger. Und fragt sich, warum haben die alle Angst? Und dann fragt er die, kriegt er noch eine Belohnung? Warum habt ihr denn alle Angst? Warum geht keiner kämpfen? Und das Interessante, was er sich hier kümmert, er sagt, denn wer ist dieser Philister, der Unbeschnitte, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wieso lässt er das einfach so zu? Und wir sehen, dass David eine Sorge hat. Seine Sorge ist weniger, dass er eine tolle Belohnung bekommt, sondern in ihm ist viel wichtiger als die Ehre Gottes. Und das ist dem, der Gott dient, der Gott vertraut, dem ist das wichtig. Das ist die Ehre Gottes. Ich muss nicht geehrt sein, ich muss auch nicht die tollste Belohnung haben, die ist ja nett, aber es ist die Ehre Gottes, um die er bemüht ist. Johannes 7, Vers 18. Und da steht in Johannes 7, Vers 18, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Man sagt eigentlich, das sind die Echten, nicht die irgendetwas in der Gemeinde tun oder sogar auf die Kanzel gehen und reden von, was sie für tolle Gedanken haben, sondern wenn sie die Ehre Gottes suchen. Wenn ich Gott, für Gott irgendetwas tue, und das soll der Gläubige tun, dann sucht er die Ehre Gottes. Da will er sich nicht präsentieren. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, über die ersten Christen im Römischen Reich, da hat ein Geschichtsschreiber mal über die geschrieben, das sind Christen, das sind solche Leute, die tun Gutes, und dann tun sie alles dafür, dass es keiner merkt. Die müssen das nicht präsentieren. Die haben da gar keinen... die leben da gar kein Verlangen mehr aus, dass jemand sieht, wie toll sie sind oder was für gute Werke sie tun. Und so wie David, der sucht die Ehre Gottes und der hat ein Problem damit, wenn er nicht seine Ehre kriegt. Damit hat er ein Problem. Und dann erinnern wir uns vielleicht nochmal an Matthäus 10, 28. Wen sollen wir fürchten? Nicht die, die unseren Leib töten können oder uns im Körper irgendwas antun können oder uns beleidigen könnten, sondern den, der nachdem er den Körper getötet hat, uns noch die Seele in der Hölle verderben kann. Wir sollen nur Gott fürchten. Und nicht den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Nicht die Sorgen, nicht die Menschen, die vielleicht schlimme Dinge tun in dieser Welt, sondern allein Gott fürchten. Und nicht Angst haben vor der Not, die um uns herum ist, vor dem Goliath, der uns entgegentritt. Lass uns mal bis Vers, wir lesen es mal nicht ganz bis Ende, sondern wir lesen nur bis Vers 52, 32 bis 52. Und jetzt finde ich, kommt der wirklich der spannende Abschnitt. Wie geht denn der David jetzt vor? Was macht er eigentlich? Und was können wir davon lernen? Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief er ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff er ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleidung und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es zuvor nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht darin gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam, um sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie, und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Shaaraim bis nach Gat und bis nach Ekron. Ja, das ist schon eine ziemliche blutige Angelegenheit hier. Lass uns mal sehen, was der David hier eigentlich macht. Das Erste, was er erstmal sagt zu Saul ist, der ist ja schon ziemlich kühn, der Junge, er sagt ihm, wegen dem soll doch keiner den Mut sinken lassen. Das müssen wir mal vorstellen. Da ist ein Mann, der ist riesengroß, topmodern ausgestattet mit Waffen und Rüstung, ein Supersoldat, Superkämpfer. Und der sagt, wieso lässt du euch wegen dem den Mut sinken? Das geht doch nicht, soll doch nicht sein. Lass uns mal aufschreiben, Hebräer 13, Vers 3. Das ist eigentlich das, was nach dem Hebräer 11 gleich kommt, wo der Hebräerbriefschreiber gleich anschließt. Und dann steht da in Hebräer 12, Vers 3, worum geht das eigentlich? Warum können wir eigentlich Mut behalten, wenn die Dinge schlimm werden und uns über den Kopf wachsen? Und da steht dann in Hebräer 12, Vers 3, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Jesus hat schon alles vollbracht. Wenn wir auf ihn sehen, nicht auf die Sorgen sehen, nicht wie der Petrus, der auf dem Wasser geht und dann die Wellen anguckt und dann anfängt zu sinken. Wisst ihr, dann gehen uns die Wasser über den Kopf. Ich glaube, das ist Psalm 22. Dann steigt es uns zu Kopf, dann geht's nicht mehr. Aber wenn wir auf Jesus blicken, dann können wir im Bilde, wie es beim Petrus echt war, auf dem Wasser gehen. Dann können wir das überstehen, was menschlich nicht zu überstehen ist. Und das ist ja die Situation, die wir hier im Bilde, wie es Davids Leben passiert ist, hier haben. Er steht dem Goliath gegenüber mit dem ganzen Heer Israels. Und die können eigentlich nicht gewinnen. Und David kommt dahin und sagt, wegen dem müssen wir doch nicht den Mut sinken lassen. Das geht doch nicht. Der hat die Schlachtreihen Israels gehört, der kann doch gar nicht siegen. Das wird Gott nicht auf sich sitzen lassen. Dem war ganz klar, an wen er glaubte, dem David. Ich habe das ja am Anfang, wollte ich eigentlich sagen, warum David gegen Goliath? Denn hier sehen wir aus der Aufzählung, die der Hebräerbriefschreiber macht, was die Alten durch Glauben alles taten, sehen wir folgende Dinge. David hat eine Verheißung erlangt. Und die steht in 5. Mose 20. Das schlagen wir mal auf, das ist wichtig. 5. Mose 20. Entschuldigung, ich bin ein bisschen von meinem Konzept hier abgewichen. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, aber das schlagen wir nochmal auf. 5. Mose 20. Die ersten 4 Verse. Warum David eine Verheißung erlangte? Hier steht in 5. Mose 20, da geht es um das Kriegsgesetz, das Gott Israel gibt. Und da steht in den ersten 4 Versen, wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Ross und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden. Und er soll zu ihm sagen, höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch und für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und wir sehen ja Saul, der schon längst abgefallen war, wo der Geist des Herrn längst nicht mehr auf ihm war, den der Herr dahin gegeben hat. Der tut das alles gar nicht mehr, der holt nicht mehr den Priester, dass er ihn Mut macht, dass er das hier sagt, was Gott aufgetragen hat zu sagen, dass Gott für sie kämpfen wird und sie getrost sein soll, tut er alles gar nicht mehr. Deswegen haben sie Angst. Aber Gott hat diese Verheißung gegeben und ich denke, dem David war das klar. Wenn da ein Herr ist, wenn da ein Feind ist, der größer als ich, muss ich keine Angst haben, weil Gott auf meiner Seite ist. David hat den Rachen der Löwen verstopft, hat nicht nur Daniel gemacht, der Prophet in der Löwengrube hat ja auch der David erlebt. Ist der Schärfer des Schwertes entkommen, der hat Goliath, hat ja nicht gesiegt, haben wir gerade gelesen. Ist aus Schwachheit zur Kraft gekommen, das sehen wir uns gleich nochmal an. Ist stark im Kampf geworden und hat Fremde in die Flucht gejagt. Und wir sehen hier, wo er zu Saul kommt, dann legt er erst einmal was fest. Er sagt ja, der Herr hat mich von dem Löwen und Bären errettet. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Ihm war ganz klar, ein Junge kann nicht gegen einen Bären und einen Löwen gewinnen. Das schafft er nicht, der ist viel zu schwach. Ihm war ganz klar, das hat Gott gemacht. Und auf den kann ich mich verlassen. Und der wird mich auch vor dem großen Philister bewahren. Er wird mir helfen in diesem Kampf, hat er es doch versprochen. Und dann kommt Saul an und sagt, du, pass mal auf, ich gebe dir meine Rüstung. Du musst ja geschützt sein, du musst ja Werkzeug haben zum Kämpfen, musst eine Waffe haben und so weiter. Und das ist eigentlich immer die Falle, die uns der Teufel anbietet. Er bietet uns menschliche Tricks an. Da fängt man in der Gemeinde an mit Managementmethoden, da muss man Seminare machen. Also wenn uns der Chef zum Seminar schickt auf Arbeit, dann gehen wir da hin, dann sind wir fleißig, dass wir unseren Job gut machen können. Aber Seminare helfen nur bedingt in der Gemeinde, denn eigentlich kommt die Kraft und die Weisheit von jemand ganz anderem, nämlich von ihm. Und von ihm allein sind wir abhängig. Nicht die menschlichen Tricks sind hier wichtig, mit denen Saul ankommt. 1. Korinther 2, Vers 4. Entschuldigung, 2. Korinther 4, Vers. Nee, 1. Korinther 2, 4, Entschuldigung. 1. Korinther 2, 4 war richtig. 4 und 5. 1. Korinther 2, 4 und 5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus muss sich wieder vor den Korinthern oder muss sich hier verteidigen, weil sie ihm ja vorgeworfen haben, der wäre ja gar nicht echt und das ist ja alles lahm, was der da verkündigt. Und er erklärt dir, sagt, ich komme nicht zu euch mit irgendwie mit Tricks, mit Rhetorik, mit super strategischen Predigt. Sondern ich komme zu euch und vertraue einfach auf Gott. Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. So schlicht ist es im Reich Gottes. Und alles Christus konzentriert. Da gibt es nichts nebenher. Nicht noch Hilfen oder sonst was. Sondern allein im Vertrauen auf ihn, dass es reicht, was er uns gibt in seinem Wort. Das ist das Wichtige, worum es geht. Und dann sehen wir, ja, der Paulus, der Saul, der sieht den David und sieht den Jungen. Und sagt menschlich ganz logisch, du kannst gar nicht gegen den kämpfen. Bleib lieber hier, hat keinen Sinn. Hast keine Chance. Und Gott sagt uns durch Paulus im 2. Korinther 12, meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Und erst wenn jemand schwach ist, kommt in der Schwachheit zur vollen Ausreifung. Erst wenn einer wirklich schwach ist, wenn er menschlich gesehen eigentlich nichts taugt für den Dienst oder für die Aufgabe, die Gott ihm gibt. Erst dann greift Gott richtig ein. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe von der Gladys Aylward, eine Missionarin in China, die sich ja beworben hat. Ich meine, es war die China-Inland-Mission in England, früher mal von Hudson Taylor gegründet. Anfang letztes Jahrhundert bewirbt die sich und will nach China und steht vor dem Komitee. Und die sagen ihr, wissen Sie was, das bringt ja gar nichts, dass wir sie nach China schicken. Sie können nicht mal richtig ihre Muttersprache Englisch. Und Englisch ist wahrscheinlich die leichteste Sprache, die es gibt auf dieser Welt. Und sie wollen nach China gehen und Chinesisch lernen und den Leuten das Evangelium sagen, das funktioniert doch gar nicht. Sie können ja nicht mal die leichte Sprache, wir wollen sie die schwerste lernen. Haben sie nach Hause geschickt. Aber Gott wollte sie trotzdem und schickt beauftragt irgendeinen Menschen, ihr ein Ticket zu besorgen, ein Zugticket, und dann wird es eigentlich ganz verrückt. Zugticket von England mit der Fähre und dann durch, quer durch Asien durch als Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ziemlicher Wahnsinn, in den Wirren des Weltkrieges. Und Gott bringt sie bis nach China und bewirkt dann, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie kann Chinesisch lernen, das ist für Gott doch kein Problem. Aber erst dann, wenn ein Mensch da ist, der in der Regel bei Menschen durchgefallen ist. So wie der kleine David gegen einen erfahrenen Kämpfer antreten will, funktioniert überhaupt nicht. Und den nimmt Gott. Das heißt, wenn du und ich eigentlich ausgedient sind und Gott gibt mir einen Auftrag oder dir einen Auftrag, einen Dienst in der Gemeinde, dann will er genau dich benutzen, weil es dann das wird, was er will. Weil er dann machen kann, was er machen will. Und nicht, weil ich mit meiner Kraft, mit meinem Können im Weg stehe. Und dann sehen wir hier eigentlich noch etwas, ein wunderbares Bild eigentlich. Das ist ja hier im Vers 40. Was macht David denn jetzt? Er legt die Rüstung ja wieder ab, er will mit dem ganzen menschlichen Zeugs nichts zu tun haben. Und er geht zu einem Bach und holt sich 5 glatte Steinchen daraus und legt sie in seine Schleudersteintasche, in seine Hirtentasche und nimmt seine Schleuder in der Hand und geht zum Philister. Und das ist eigentlich ein fantastisches Bild, wie man geistlich vorgeht. Wie man so vorgeht, wie Gott es will. Wenn es um 5 geht im Alten Testament, dann hat das immer irgendwas mit der Gnade Gottes zu tun. Das heißt für uns heute, es gibt nur eine Sache, die im Reich Gottes entscheidend ist für Erfolg, und zwar für den Erfolg, den Gott will, nicht den wir wollen. Wir denken manchmal, wir Menschen, Erfolg ist, wenn sich ganz viele Menschen bekehren. Da ist die Hälfte morgen nicht mehr da, aber es haben sich ja ganz viele bekehrt. So denken wir manchmal. Viele große Zahlen, wunderbar, fantastisch. Mit Gott sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Er will, dass, wenn er sich einer bekehrt, dass er auch stabil wird geistlich, dass er reif wird und ein brauchbares Werkzeug wird. Und die Gemeinde wächst ja nicht zahlenmäßig, sondern es wächst in erster Linie in Reife und Stärke geistlich. Das ist als erstes Wachstum. Natürlich auch durch Zahlen. Und er nimmt, und das geschieht allein aus Gnade. Schon allein unsere Errettung geschieht aus Gnaden. Die Erlösung durch Jesus Christus. Da fängt schon von vorne durch Gnade an. Und wenn man geistlich vorgeht, Römer 6, Gnade bewirkt Sieg über Sünde. Und dann hier nochmals, nicht der Seelsorger verhilft mir zum Sieg über Sünde. Und vielleicht brauche ich jemanden in der Gemeinde, der mit mir betet, aber es ist nicht der und nicht das Gebet mit ihm, das mir Sieg über Sünde gibt, sondern allein die Gnade Gottes. Wenn ich darauf vertraue, dann kann ich wirklich Sieg erleben. Ich muss sich selber erleben in meinem Leben. Das Einzige, was hilft, ist die Gnade Gottes. Römer 6, Christus ist gestorben und ich bin mitgestorben. Bin tot für die Sünde. Erst wenn ich das im Glauben annehme und darauf mein Vertrauen setze, wie billig das und blöd das, Entschuldigung, auch klingt, aber erst dann habe ich Sieg. Und nur aus Gnaden, das sehen wir beim Paulus immer, wie das immer betont, zum Beispiel wenn er in die Galater schreibt, dass er berufen wurde aus Gnade. Er war nicht für den Dienst bestimmt, weil er super theologische Ausbildung hatte beim Gamaliel, wahrscheinlich den größten Theologieprofessor der damaligen Zeit, und nicht deswegen ist er Diener. Er sagt sogar, das erachtet er für Dreck. Luther ist in seiner Übersetzung ein bisschen brutaler, aber es bedeutet ihm nichts geistlich. Er benimmt es nur so weit, dass er sich im Alten Testament auskennt und die Erlösung im Alten Testament finden kann. Und alles andere, und dass es ihm die falsche Gerechtigkeit beigebracht hat, das ist für ihn alles nicht wichtig. Man gründet sich allein auf die Gnade. Und allein in der Gnade, das schlagen wir mal auf, das finde ich wichtig, Galater 2, Vers 9. Und dann erzählt er ja, wie es am Anfang so war, und der Barnabas musste ihn ja erstmal bei den Gläubigen in Jerusalem sozusagen in die Gemeinschaft einführen. Die haben halt Angst vor ihm gehabt, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Und steht in Vers 9 über den Petrus und Jakobus steht da dann: Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, also Petrus, Entschuldigung, und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden so, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Das heißt, die Bestätigung ist nicht dadurch, dass ich eine perfekte Predigt ausarbeite und super rhetorisch rüberbringe. Das ist nicht die Bestätigung. Die Bestätigung ist, wenn wir die Gnade erkennen, die Gott jemand gibt, und dass das, was der sagt, bei uns was bewirken kann. Das habe ich mich ein bisschen bloßgestellt, weil jetzt bin ich angreifbar. Jetzt könnt ihr prüfen. Ist das eine Labertasche da vorne oder bringt das was bei mir? Aber genauso ist es. Und in jedem, was wir tun geistlich, in der Gemeinde dienen, in der Welt vor der Welt tun, Zeugnis geben und so weiter. Die Bestätigung ist nicht meine Redekunst oder dass ich mich so gut benehmen kann, weil ich vielleicht Glück hatte und eine gute Erziehung hatte, sondern wenn es durch Gnade bestätigt wird, wenn man die Gnade erkennen kann, dass Gott hier am Wirken ist, das ist die Bestätigung. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 1, nochmal 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Dem Paulus dem Timotheus gesagt hat, da sind viele untreu und du sollst trotzdem das Wort Gottes bewahren, dann sagt er ihm in diesem Vers, 2. Timotheus 2, Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also Stärke in der Gnade, die in Christus ist. Es ist ganz einfach, ich muss Stellung in Christus einnehmen, die Paulus zum Beispiel dauernd im Römerbrief beschreibt. Und das ist eine Herzenshaltung, die muss ich einfach einnehmen. Ins Gebet gehen und sagen, ja, ich nehme jetzt diese Stellung ein, ich will mich in deine Gnade stellen, du bist für mich gestorben, du hast den Tod besiegt, du bist der Sieger über Sünde und Tod, ich stelle mich jetzt in deine Gnade und vertraue darauf, dass wenn ich das hier im Glauben annehme, dass du das wirkst. Und nämlich nicht, dass ich bestimmte Mittel anwende, weil sich das besser religiös anfühlt oder weil ich das Gefühl habe, jetzt passiert was, sondern dass ich einfach ihm vertraue. Das hatte David auch gemacht. Der hat nämlich nicht die Rüstung genommen, die vielversprechend wäre. Der hat nämlich sofort gemerkt, das wird gar nicht, kann mich nicht mal bewegen. Ich bin geistlich denn unbrauchbar, wenn ich die menschlichen Dinge anwende. Sondern in der Gnade stark sein. Und dann 2. Petrus 3, Vers 18. Der Schluss vom letzten Petrusbrief, den wir haben. Gab wahrscheinlich auch nur zwei. Das steht in 2. Petrus 3, 18. Wachs dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei Ehre, sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Es wachsen sollen wir darin. Und dann haben wir echtes Wachstum. Dann werden wir auch stabil. Da können wir auch eine Corona-Krise überleben und was sonst noch auf uns zukommt. Wenn wir ein Fundament haben, dann ist Christus das Fundament und wir wachsen in den Dingen, die er gegeben hat. Dann bleiben wir in ihm und dann müssen wir auch keine Angst haben vor dem Feind. Und dann steht ja diese Sache, dass er die Steine da in seine Tasche legte. So wie wenn er seine Schafe hüten will und vom wilden Tier beschützen will, weil er es gegen einen erfahrenen Kämpfer angeht. Lass uns mal aufschlagen. 1. Korinther 2 nochmal. Das hatten wir eben gelesen, dass wir das nochmal uns ganz bewusst machen, was da steht. Nämlich die ersten 5 Verse lesen wir jetzt mal. Also diese Schlichtheit, dass David nichts Besonderes in der Vorbereitung hatte. 1. Korinther 2, 1 bis 5. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. wo meine Rede und meine Verkündigung bestand, nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und erst dann ist der Glaube ein Glaube, der trägt, wenn er auf Gottes Kraft beruht und er sich allein auf ihn verlässt. Und das, was David eigentlich getan hat. Und dann können wir sagen, wie es Paulus im Kapitel 15 vom 1. Korinther sagt. Dann haben wir 1. Korinther 15, 57, wo er sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und vorher sagt er ja, dass das Wort erfüllt wird, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen und den Sieg tot. Wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Aber wir haben den Sieg in Christus. Wenn das Problem des Todes für uns gelöst ist, dass wir nicht mehr Angst haben müssen vor dem Tod, weil wir wissen, dass wir nach dem Tod in die ewige Herrlichkeit eingehen, was sollen wir denn dann noch fürchten? Dann sagt uns ja schon die menschliche Logik, schlimmer geht es ja gar nicht. Wenn wir die Hoffnung haben, was soll ein Mensch mir dann noch tun? Da kann ein Goliath mir auch nichts mehr anhaben. Und dann sehen wir in diesem, was für uns ja ein Bild ist, dieser Bericht aus dem Alten Testament, dass David Sieg hat über Goliath. Und in Christus sehen wir, haben wir neutestamentlich den Sieg. Dann kann uns das ja auch passieren, dass wir nämlich den Sieg haben über die Probleme. Wie sieht das bei uns aus? Lass uns nochmal zurückgehen zu unserem Ausgangstext Hebräer 11 und lesen ab 35b weiter. Hebräer 11, ab 35b bis zum Schluss. Nämlich jetzt kommt eine Wende und jetzt sagt er, jetzt hören wir, lassen wir die Bilder sein und gucken uns mal die Realität an. Und da steht, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben die Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. David hat tatsächlich im irdischen Leben Sieg gehabt. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass wir im irdischen Leben immer Sieg haben werden, dass alles glimpflich ausgeht und dass wir immer im Wohlstand leben und alles nett und schön ist. Sondern wir haben das, worum es Gott die ganze Zeit ging und wo wir schon bei den Erzvätern im Hebräer 11 gelesen haben, dass sie eine ganz andere Stadt suchten. Die suchten die Stadt im Himmel, die Gott bauen würde, deren Grundfesten die Wahrheit ist. Die haben sie gesucht. Und es gibt immer Schwierigkeiten, es gibt immer einen Goliath. Als Paulus und Barnabas in erste Missionsreise die Städte alle durchgegangen sind, gehen sie ja nochmal den Weg zurück. Und dann steht das so wunderbar, und dabei trösteten sie die Gläubigen mit diesen Worten, dass jeder, der ins Reich Gottes eingehen will, Bedrängnis erleiden muss. Das heißt, wenn es uns schlecht geht, heißt es schon mal, dass wir schon mal auf dem richtigen Weg sind. Wenn es jemand nur gut geht, wenn jemand sagt, ach, wunderbar das Leben, keine Anfechtung mehr, keine Schwierigkeiten, da stimmt geistlich was überhaupt gar nicht mehr. Denn das Normale ist, dass du Stress hast, dass du wirklich Druck hast. Das ist das Normale. Und etwas, was wir dazu sagen müssen, ist ja hier, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Ihr kennt das vielleicht, man sagt ja, was Israel im Körper passiert, passiert der Gemeinde im Geist, dass wir Ausgegrenzte sind. Dem müssen wir uns einfach stellen, wir sind Ausgegrenzte. Wir können es vielleicht super mit den Kollegen verstehen und freundschaftliche Beziehungen haben, dann lasst uns die auch pflegen oder mit den Nachbarn guter Nachbarschaft. Das können wir alles nutzen. Und selbst wenn sie nie Christen werden, dann sind wir ihnen trotzdem die guten Freunde, ja. Aber wir sind Ausgegrenzte, weil wir die Dinge anders sehen. Wir nur um Corona gucken. Die Perspektive des Gläubigen ist, natürlich, dass wir vernünftig leben in dieser Welt, das ist ja keine Frage, aber wenn unser, das ist 2. Korinther 4, wenn unser äußerer Mensch mehr und mehr verfällt, wird unser Innere doch von Tag zu Tag erneuert. Und dann entwickelt Paulus es weiter, dass wir eine Hoffnung der Herrlichkeit haben. Und was haben wir heute? Wir haben heute in der Welt einen Gesundheitswahn, wie es sonst kaum einen gab. So abgesehen von Impfung und solchen Sachen, welche Cremes alle wichtig sind und was man mit den Vitaminen man sonst schlucken soll und alles super modern, Sport treiben, alles vielleicht nett, aber darum geht's Leben doch gar nicht. Hat der Gläubige eine andere Perspektive. Und wir haben immer ausgegrenzt sein von zwei Seiten. Die eine ist Galater 4, Vers 29. Wo Paulus dann spricht er die ganze Zeit Gesetz, Gnade im Galaterbrief und dann zeigt er das an diesem alttestamentlichen Bild auf. So ist Ismael von Hagar ist der nach dem Fleisch geborene und Isaak von der Sarah, das ist der nach dem Geist geborene. Und dann sagt er im Vers 29, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene, den gemäß dem Geist geborenen verfolgte, so auch jetzt. Das ist genau dasselbe. Der Ismael und die Hagar haben ja die beiden anderen, die Sarah und den Isaak, verachtet. Und genauso ist es jetzt, ich glaube, der hat dann sogar gehänselt. Also genauso ist es jetzt, dass du Schwierigkeiten mit denen kriegst, dem das Gesetz lieber ist als die Erlösung in Christus allein. Das heißt, du hast immer auch von anderen, ne, also außer, sagen wir es mal so, außer christlichen Szene, die es eigentlich gar nicht gibt, aber sagen wir aus dieser christlichen Welt, hast du auch ausgegrenzt sein. Ach, das sind die wollen nur Jesus allein und die sind so konservativ oder den anderen bist du viel zu schlimm, viel zu weltlich oder so etwas. Du hast immer diese Anfeindung von andersdenkenden Christen, nennen wir sie mal so. Und wir haben noch eine andere Seite, Johannes 15, Vers 18 und 19. Das sagt der Jesus in dieser sogenannten Abschiedsrede, bevor das Leiden losging. Das sagt er den Jüngern in Johannes 15, 18 und 19. Sozusagen die letzte Rede, die letzten Dinge, die er uns mitgibt. Da sagt er ihnen, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Und es wird immer Schwierigkeiten bringen. An irgendeiner Ecke wird die Schwierigkeit von der Welt immer lauern, weil wir andere Gesinnung haben, weil wir eine andere Hoffnung haben. Damit müssen wir rechnen, das ist so. Dem können wir nicht entgehen. Und wenn wir dann schon im Galaterbrief ein paar Mal waren, lass uns nochmal das erste Kapitel da aufschlagen. Galater 1, Vers 4. Da geht es um unseren Herrn Jesus Christus, Galater 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In ihm haben wir die Errettung. Egal, was passiert, egal, wie schlimm es ist vielleicht auf der Erde, welcher Goliath uns auch immer entgegentritt. Aber er wird uns retten, auf ihn können wir uns immer verlassen. Und dann hatten wir zum Schluss gelesen, dass Gott etwas Besseres im Sinn hat. Nicht nur einen Sieg gegen einen Goliath, ob das jetzt bei David im Irdischen passiert oder uns geistlich heute, sondern er hat noch was ganz anderes im Sinn. Die Perspektive, sagte ich ja, die hat eine andere. Die haben wir eine andere. Und unsere Perspektive ist, das lesen wir einfach mal als Abschluss, diese vier Verse aus dem berühmten Kapitel Offenbarung 21. Die ersten vier Verse. Und damit möchte ich diese Predigtreihe wegen mir vom Hebräer 11 abschließen mit diesen vier Versen. Das ist das, die ewige Stadt, die die Erzväter schon gesucht haben. Das ist das Bessere, das Gott für uns vorbereitet hat. Da will er uns hinbringen und nichts wird ihn daran hindern. Darauf können wir vertrauen. Offenbarung 21, die ersten vier Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Wenn jemand beten möchte, kann das tun.